Ich bin gerne zu euch gekommen. Es ist schön, unterwegs zu sein und wieder Geschwister zu sehen, die man länger nicht gesehen hat. Es freut mich auch, dass ihr die Kinder mitgebracht habt, zum Teil. Für die Kinder ist es ja nicht einfach, ein solcher Tag. Aber doch sieht man, wie die Gemeinschaft, das Miteinander, uns doch immer wieder ein Anliegen ist, dass wir das nicht versäumen. Meinen Predigttext, der steht im Psalm 34. Psalm 34, Vers 9. Ihr habt ihn jetzt schon 10-mal gehört. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Meine Frage an euch ist, habt ihr jetzt in den letzten Corona-Wochen die Freundlichkeit des Herrn auch gesehen, erlebt? Ich würde gerne so ein paar kurze Spotlights von euch mal hören, was euch besonders erfreut hat in den letzten Wochen. Bitte? Wir sind nicht krank geworden. Welch ein Geschenk. Danke.
Bitte. Es gibt Menschen, die nach wie vor, auch wenn es immer schwieriger wird, für die Wahrheit einstehen. Und auch den Mut dazu haben.
Dankeschön. Bitte.
Ich kann mich nur voll unterstreichen, so hat Jesus gesagt, Glaube versetzt Berge. An ihn glauben reicht. Damit ist alles erfüllt.
Danke.
Wenn es ein lebendiger Glaube ist.
Ja, fällt noch jemand etwas ein, was Ihnen jetzt in dieser Corona-Zeit, wo er die Freundlichkeit des Herrn selber erlebt hat, wo ihm das bewusst geworden ist, wie freundlich der Herr zu uns ist?
Dass er uns die Lüge offenbart.
Aha. Möchte ich mal, was mir als erstes die Freundlichkeit Gottes gezeigt hat, das war im März, da ist in Coburg unsere Heizung ausgefallen und sie muss total erneuert werden. Da wir Winterspielplatz haben, Mittwoch und Donnerstag, Mütter mit ihren 0- bis 6-jährigen Kindern kommen, mussten wir natürlich heizen. Und der Bauverein hat uns Heizlüfter zur Verfügung gestellt. Die haben wir 6 Stunden zuvor eingeschaltet. Und dann hatten wir doch in unserem großen Gemeindesaal eine Temperatur von 19, 20 Grad. Der Winter war ohne Frost im März, sodass wir es heizen konnten. Und die Mütter waren so dankbar, dass wir diesen Winterspielplatz geöffnet haben, trotz etwas verminderter Heizung. Und die Leute waren so dankbar, dass sie mit ihren Kindern kommen konnten und die Mütter sich treffen konnten. Und dann 2 Wochen später, dann kam das Versammlungsverbot. Alles, kein Gottesdienst, kein Winterspielplatz, alles war geschlossen. Wir haben keine Heizlüfter mehr gebraucht, wir haben keine Stromkosten mehr gehabt, es war kein Frost draußen, die Gemeinde hat keinen Schaden genommen. Gott hat auch in dieser Situation Dinge so miteinander vereinbart, dass wir als Gemeinde, bis auf das, dass wir uns nicht versammeln konnten, es noch so gut hat gemacht. Gott weiß, was wir brauchen, was gut für uns ist. Und da wir natürlich persönlich einen großen Garten ums Haus herum haben, das Wetter hat gepasst, man konnte viel im Garten sein, den blauen Himmel, es kam passend immer wieder Regen. Gott hat uns keine Langeweile geschickt, sondern so, dass wir Freude in seiner Natur haben konnten. Die Freundlichkeit Gottes kann man in vielerlei erleben. Und wenn ihr ein bisschen darüber nachdenkt, fällt euch vielleicht auch noch das ein und andere ein, was ihr ganz persönlich da zu schätzen gelernt habt. Der blaue Himmel, keine Flieger, eine Stille auf den Straßen, in den Städten wohltuend. Wenn man Rentner ist, geht es einem natürlich besonders gut. Einkommen ist gesichert, man hat keine Verpflichtungen, wenige Verpflichtungen. Und dass man nicht zu den Enkelkindern durfte, das war schon nicht schön. Aber auch die Zeit hat sich wieder geändert. Wir waren schon wieder bei der Heike mit ihren Kindern. Wenn man natürlich jetzt Kinder hat, Schulkinder hat, ich weiß nicht, ob man dann auch noch so glücklich ist, wenn zwei Kinder, drei Kinder Heimschule haben und dann Computer müssen und die zu beschäftigen oder die Kinder raus wollen und sie dürfen nicht auf den Spielplatz. Oder wenn man in einem Pflegeheim oder im Krankenhaus ist und keinen Besuch bekommen darf. Wenn man Verwandte, Eltern oder Bekannte im Krankenhaus hat, im Altenheim, die man nicht besuchen darf, die es gar nicht verstehen, warum kommt die Ulla, die Gabi, die Emma, die Eva nicht und besucht mich nicht. Und doch sehen auch solche Menschen noch die Freundlichkeit Gottes. Gottes Freundlichkeit sehen. Ich möchte noch dazu einen Text aus dem Titusbrief lesen. Titus Kapitel 3, den Abschnitt von Vers 3 bis zum Vers 7. Über Gottes Freundlichkeit. Eine Seite, eine weitere Seite. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid und waren verhasst und hassten uns untereinander. Wir nicht, ne? Wir nicht. Wir waren schon immer brave. Aber Paulus schreibt es von sich und er bezieht auch so manchen mit ein. Als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um unserer Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Die wir es nicht verdient haben, nennt er Gottes Kinder, hat uns erlöst, umsonst. Gottes Freundlichkeit. Er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, sein Liebstes, sein Bestes, den eingeborenen Sohn, um uns zu erlösen. Ja, und wer mag das damals gesehen und erkannt haben, als Jesus im jüdischen Land unterwegs war, dass das Gottes Freundlichkeit ist? Viele haben sich gefreut, dass sie gesund geworden sind. Die waren dankbar, dass sie Brot und Fisch bekommen haben, reichlich zu essen. Aber es gab auch viele, denen das nicht gefallen hat. Die haben ihn Fresser und Weinsäufer und er sitzt bei den Sündern. Das kann kein Prophet sein. Haben mit ihm gestritten, haben sich um ihn geärgert und wollten ihn töten. Sie haben Gottes Freundlichkeit nicht gesehen, als Jesus auf dieser Erde war. Und die Jünger? Wir haben den Messias gefunden. Wer bist du? Was sagen die Leute? Und was sagt ihr? Du bist Gottes Sohn. Das hat dir der Heilige Geist offenbart, sagt Jesus. Aber ich denke doch, dass so die allgemeine Tendenz auch bei den Jüngern war, wie sie in Lukas 24 von den Emmaus-Jüngern heißt, Vers 21, wir aber hofften, er würde Israel erlösen. Es war schon viel Schönes, aber unsere Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Und dann haben sie ihn, hat er sich noch hinrichten lassen. Andern hat er geholfen, sich selber hat er nicht geholfen. Es war wieder Freude, als sie den Auferstandenen mal hier und mal dort gesehen haben. Und dann kurz vor Jesu Himmelfahrt wieder die brennende Frage in Apostelgeschichte 1, Vers 6, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 6. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit dein Reich aufrichten? Herr, wird es jetzt sein? Er sprach zu ihnen: Es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Ich weiß nicht, ob das die Jünger damals so erfreut hat. Er wird jetzt doch nicht sein Reich aufrichten. Und wir sollen von Jesus reden in Jerusalem, Judäa, bis ans Ende der Erde, das war nicht das, was sie sich erhofft, erwünscht hatten, von Gottes Freundlichkeit. Und so sind Gottes Wege oft anders, als wir wünschen, als wir denken, als wir meinen, so steht es doch in der Schrift. Auf dem Thron Davids soll doch der Messias wieder sitzen. Nein, er war es nicht. Aber dann, 10 Tage nach der Himmelfahrt, als das dann geschah, Pfingsten, heute, morgen feiert die Welt viele Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da war eine große Freude bei den Jüngern und bei denen, die in Jerusalem waren. Und auch später, als die Verfolgung in Jerusalem kam und sie sich zerstreuten in Samarien und die andere Umgebung, und da war eine Freude in den Städten, wo die Jünger hingekommen sind. Und als die Jünger das Evangelium verkündigten und sich Leute bekehrten, da war diese Freude dann zu erleben. Gottes Güte, Gottes Freundlichkeit. Die ist nicht immer so, wie wir es uns wünschen, im Moment. Aber hernach wird es uns glücklich machen. Und vielleicht, wenn noch Monate oder Wochen oder Jahre vergangen sind, wird auch diese Zeit, die wir jetzt mit Beschränkung erleben, uns vielleicht doch in guter und schöner Erinnerung bleiben, was damals möglich war. Da konnten viele Eltern viel mehr zu Hause sein. Mich hat letzte Woche ein Jugendlicher angesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie es ihm ging in der Schule. Ja, das ist jetzt wunderbar. Die Klasse ist geteilt. Jetzt sind wir nur noch 8 in meiner Gruppe. Das ist ein toller Unterricht. Er war so glücklich. Viel besser, als wir 25 in der Klasse waren. Ich weiß nicht, ob es für jeden Lehrer, für jeden Schüler immer eine Freude ist. Aber ich bin mir sicher, so manches werden wir im Nachhinein noch dankbar und froh darüber sein. Ein anderer Bereich, Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass sich Gottes Güte zur Buße leitet. Gottes Güte beschenkt uns. Wir würden uns immer wünschen, dass wir etwas mehr verdienen, etwas mehr Zeit haben, etwas mehr Unterhaltung haben, etwas mehr von diesem oder jenem haben. Aber dass es Gottes Güte ist, die uns zur Umkehr, zu einem besseren Leben, zu einem glücklicheren Leben führt. Eine Güte, eine Freundlichkeit Gottes, die wir von der Schrift her auch wissen. Wohl dem, der auf Gott vertraut. Wohl dem, der auch in dieser Zeit weiß und Gottes Güte und Barmherzigkeit und Freundlichkeit hat kein Ende. Vielleicht muss der ein oder andere im Moment noch ein bisschen abwarten, bis es ihm bewusst wird, wie gut das oder jenes in dieser Zeit gewesen ist. Gottes Freundlichkeit, schmecket und sehet, haltet die Augen offen und seht und schmeckt, wie freundlich Gott ist. Und was wird das bewirken? Bewirken möchte es, sollte es, das, was in Galater 5, Vers 22 steht. Frucht des Geistes ist Friede, Freude, Güte, auch Freundlichkeit. Dass auch in uns das mehr und mehr wird. Dass wir uns von Gottes Freundlichkeit, von Gottes Güte anstecken lassen. Sich zum Guten führen und anstecken lassen. Und wir wissen ja, wie es bei den Früchten ist. Eine Frucht, die wächst, die ist nicht gleich in voller Größe da. Wenn wir Radieschen sehen, gesät haben, dann kann man ungefähr 4 bis 6 Wochen danach schon die ersten Radieschen ernten. Bei den Kartoffeln, bis man die ernten kann, da muss man Monate warten. Und so gibt es manche Frucht, die länger braucht, bis sie reif wird. Aber wenn wir die Frucht, wenn die Frucht wachsen soll, dann muss ja auch etwas dahinter stecken. Der Baum muss Wurzeln haben, es muss Erde da sein, es muss Sonne sein, es muss Licht da sein, es muss Wasser sein, Nährstoffe. Und so wie der Prophet Jeremia sagt, dein Wort ward meine Speise, als ich es empfing. Gottes Wort, wenn das unsere Speise ist, oder wie Jesus sagt, bleibt in mir, wie der Weinstock an der Rebe bleibt, dann wird er viel Frucht bringen. Wenn die Rebe nicht am Weinstock bleibt, dann verdorrt sie. Dann kann sie keine Frucht bringen. Wenn wir uns Gottes Wort nicht zu Herzen nehmen, dann wird es uns nicht verändern. Aber Gottes Wort hat die Kraft. Nicht nur ein zweischneidiges Schwert, sondern dass es gute Frucht bewirkt. Da muss ich immer an die Schwester Kirsch denken in Würzburg, die durch die Buchevangelisten gefunden wurde. Die kam in die Gemeinde, bekam Bibelstunden, wurde getauft. Und schon bevor sie getauft wurde, erzählt sie dann, meine Enkelkinder sagen, die Oma schimpft gar nicht mehr so oft. Seit die Oma in der Bibel ist, die schimpft gar nicht mehr so oft. Eine Oma, und sie war schon über 60. Auch von meinem Großvater weiß ich, das hat meine Mutter erzählt, Die waren ja katholisch, da im Sudetenland, in einem Dorf gewohnt. Die Kinder sind gern in die Kirche gegangen. Und der Vater, der hat das nicht gehört. Der hat von der Kirche nichts gehalten. Und der hat sich am Sonntag immer was einfallen lassen, dass die Kinder noch etwas verkehrt gemacht haben, dass sie noch eine Strafe bekommen haben, dass sie noch eine Arbeit machen mussten, dass sie zu spät in die Kirche gehen konnten oder dass sie gar nicht gehen konnten. Und dann kamen Buchevangelisten in die Familie, ins Haus, und für die Bibel, da hat er sich interessiert. Und mein Großvater und Großmutter haben sich taufen lassen und von den älteren Geschwistern. Und mein Großvater hat sich bei seinen Kindern entschuldigt, um Verzeihung gebeten, dass er so ungerecht oft war, dass er sie so schlecht behandelt hat. Und meine Mutter sagt, er hat sich total verändert. So liebevoll, wie er geworden ist, durch Gottes Wort, durch das Lesen und das Tun, was in Gottes Wort steht. Allerdings hat sie gesagt, und später, 10, 15 Jahre später, hat er dann nicht mehr so viel in der Bibel gelesen, ist auch dann nicht mehr in die Gemeinde gegangen und es hat auch mit der Freundlichkeit auch wieder nachgelassen. Es liegt schon viel daran, womit wir unseren Geist, unser Herz füllen. Gottes Wort wird gute Frucht lassen, wachsen lassen. Gute Früchte. Die einen wachsen schnell, die anderen wachsen langsamer. Und die einen werden sehr groß. Wenn man einen Kürbis nimmt, was da in einem Jahr wachsen kann, und wenn man eine Walnuss nimmt oder eine Haselnuss oder ein Radieschen. Und das ist etwas, was man auch bei uns Menschen sieht. Menschen, die sich mit Gottes Wort beschäftigen. Da wird nicht jeder gleich nach einem Jahr ein ganz anderer Mensch sein. Und als ich nach München kam, in die Gemeinde Pasing, ja, da hat es nicht lange gedauert, dass halt doch gerade ein Bruder ganz besonders, der dem Gemeindeleiter schon viel Ärger gemacht hat, dann auch mich ähnlich behandelt hat. Es war alles falsch, was wir gemacht haben. Und dann haben mir die Geschwister gesagt, ja, aber du weißt gar nicht, wie der früher war. Er ist ja jetzt schon so ruhig geworden. Du weißt gar nicht, wie er früher war. Wenn man dann 8 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre an einem Ort ist, dann sieht man schon Veränderung. Geschieht Wachstum im Glauben, in der Liebe, in der Freundlichkeit, in der Güte, in der Geduld? Oder wird es wieder weniger? Leider auch bei manchen. Gott ist so freundlich zu uns, nicht um unser Werk willen, nicht weil wir es verdient hätten, sondern weil Gott barmherzig ist. Und das wünscht sich Gott auch, dass bei uns das wächst, dass es mehr wird, dass es zunimmt. Und es gibt da das Sprichwort, Umgang färbt ab. Oder durch Anschauen verwandelt werden. Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn wir uns Jesus als Vorbild nehmen und uns immer wieder überlegen, wie hätte Jesus reagiert? Wie würde Jesus in dieser oder jener Situation handeln? Das wird auch uns helfen, dass wir in unserem Leben gütiger und freundlicher und herzlicher. Der eine wird hilfsbereiter, der andere wird fleißiger, der andere wird geduldiger. Die eine oder andere Frucht wird bei uns bestimmt wachsen. Aber kann man mit allen Menschen freundlich umgehen? Wie ist es denn mit den Schwierigen? Und da denke ich auch immer wieder, Jesus ist auch nicht immer nur in die Synagoge gegangen und hat mit den Pharisäern und Schriftgelehrten diskutiert und argumentiert und versucht, sie zu überzeugen. Jesus ist dann auch nach Tyrus und nach Sidon gegangen, zu den Samaritern gegangen, in das Gebiet der 10 Städte, zu denen, die offen waren, das Wort zu hören. Und es ist doch so, man kann nicht jeden überreden und überzeugen zu dem, was gut ist. Bei manchen muss man dann irgendwann mal einfach ein wenig Abstand nehmen. Mancher braucht lange Zeit, bis sich etwas ändert. Beim anderen geht es schneller. Die Freundlichkeit ist ja auch nichts Angeborenes. Es gibt Phlegmatiker und Sanguiniker und Choleriker und Melancholiker und wahrscheinlich noch einige andere verschiedene Feinheiten in den Temperamenten. Man bringt schon ein Stück Veranlagung mit, wenn man auf die Welt kommt. Ein Stück prägt die Umgebung, die Eltern, die Schule, die Freunde, der Ehepartner. Mir sagte mal jemand, alte Ehepaare, die ähneln sich dann immer mehr. Die sehen sich dann immer ähnlicher in ihrem Handeln, werden immer ähnlicher. Der Umgang, der färbt ab. Mit wem gehe ich um? Und wenn wir mit den Richtigen umgehen, mit den Richtigen richtig umgehen, mit jedem so, wie würde es Jesus machen? Das wird uns auch helfen, Jesus ähnlicher zu werden und auch für Menschen zum Segen sein. Sicher können wir nicht immer fröhlich sein. Und auch bei dem Geduldigsten reißt vielleicht mal der Geduldsfaden. Jesus hat auch mal im Tempel die Wechsler und die Händler hinausgetrieben, ihre Tische umgestoßen. Und das hat keine mit der Peitsche geschlagen, aber die Tische hat er schon umgestoßen. Ein heiliger Zorn, wo angebracht ist, mit Maß und Rahmen. Schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das ist die Regel vom Jakobus. Und eine Situation möchte ich noch ansprechen. Lukas 23, Vers 34. Als Jesus am Kreuz hing, misshandelt, geschlagen, verspottet, gekreuzigt. Jesus sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wen Jesus jetzt konkret gemeint hat, ob er jetzt die Kriegsknechte gemeint hat, die halt einfach ihren Dienst tun mussten, oder ob er die Schriftgelehrten und Pharisäer gemeint hat, die einfach verblendet waren. Oder das Volk gemeint hat, das gerufen hat, ja, kreuzige ihn. Die sich haben von den anderen anstecken lassen. Sie wissen nicht, was sie tun. So war es doch auch. Viele haben erst zu Pfingsten oder nach Pfingsten erkannt, er war doch der Sohn Gottes. Er war der Messias. Und auch da wird uns berichtet, es sind auch viele Schriftgelehrte, Pharisäer, gläubig geworden. Auch in unserer Zeit gibt es Menschen, die uns verspotten, die uns ärgern, die Böses tun, die nicht wissen, was sie damit anrichten, wie sie uns begegnen. Manche, die ihren Spott haben, die uns belächeln, die uns beschimpfen oder die einfach abwinken. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind verblendet, verleitet vom Teufel, vom Bösen. Von wem sie sich eben leiten lassen. Und es geht mir auch selber mal so, dass ich nicht weiß, was ich angerichtet habe. Dass man sich zu wenig überlegt hat. Wohl dem, der dann auch die Worte der Entschuldigung findet. Vom Bösen verleitet, angestiftet, dass sie sogar Jesus den Abhang hinunterstoßen wollten. Der Satan wird immer versuchen, die, die Jesus nachfolgen, irgendwo in Bedrängnis, in Schwierigkeiten, in Versuchung, in alle möglichen Richtungen zu bringen. Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Aber lass dich nicht überwinden vom Bösen, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das rät Paulus den Römern im Kapitel 12, Vers 20. Lass dich nicht vom Bösen dazu überwinden, verleiten. Wir haben es doch geschafft. Es doch auch mal aus der Haut gefahren. Welch ein Triumph. Wie es bei den Rauchern ist, die einen Nichtraucher wieder dazu verleiten wollen, wieder mitzurauchen oder wieder mitzutrinken. Welche Schadenfreude, wir haben es geschafft, wir haben ihn wieder zu dem verleitet, was schlecht ist, was er eigentlich nicht machen wollte. Lass dich nicht vom Bösen verleiten. Aber mancher wird ermutigt sein, doch auch sein Böses zu lassen und auch Gutes tun. Bei manchen dauert es schon ganz schön lange und bei manchem wird es nie sein. Ich denke da an eine Frau in Würzburg, die Epilepsie hatte. Ein Buchevangelist hat mir die Adresse gegeben, dass ich sie mal besuche. Und sie war auch sehr dankbar über den Besuch, über was aus dem Wort Gottes zu hören. Aber es war nicht leicht für sie. Ihr Sohn hat nicht viel Kontakt zu ihr gehalten. Sie hat auch sehr halbmäßig gelebt und geraucht. Es war nicht angenehm in ihrer Wohnung. Aber sie hat sich dann doch irgendwann mal auch mit bewegen lassen, dass sie sagt, gut, ich komme auch in den Bibelkreis, in die Gemeinde. Und dann ist sie da mit hingekommen. Und dann hatten wir das Buch Hiob studiert. Nach etlichen solchen Bibelabenden über das Buch Hiob hat sie auch mal gedankt. Hat sie von sich aus gedankt und gebetet, für das, was noch möglich ist und nicht mehr gejammert. Das Leben vom Hiob, dem es noch schlechter ging und wo Gott dann die Wende gegeben hat, hat ihr doch an ihrem Herzen gewirkt, auch mal Danke zu sagen, auch mit Gott mal anders zu reden, als sie sonst bisher getan hat. Und das wünsche ich, dass eure Dankbarkeit, eure Freundlichkeit, die ihr von Gott bekommen habt, dass er sie weitergibt, dass er doch zu dem einen und dem anderen auch eine Hilfe sein könnt, in die Beziehung zu Gott, in eine positive Beziehung zu Gott zu kommen. Amen.